Hilfst du mir? Mehr als nur schlechte Laune. Leiden Teammitglieder an psychischen Krankheiten, fallen sie oft monatelang aus. Wie sie Anzeichen erkennen, das Thema ansprechen und die Arbeitskraft erhalten. Text: Lisa Büntemeier, Julia Müller und Anna Wilke. Gelesen von Eva Weikert und Lisa Büntemeier. Impulse September 2021.
Mit seinem Mitarbeiter stimmte irgendwas nicht. Das war Jörg Janasack schon länger klar. Der sonst so zuverlässige Kollege in seiner Tischlerei in Norderstedt wirkte fahrig, machte Fehler, vergaß die einfachsten Dinge. Janasack hat einen guten Draht zu seinem 13-köpfigen Team. Er wusste, dass der Mitarbeiter gerade private Probleme hatte. Doch als er eines Tages völlig außer sich im Büro des Chefs stand, vor seinem Schreibtisch auf und ab lief und immer wieder sagte, ich kann nicht mehr, war Janasack geschockt. Er redete wirres Zeug, es war furchtbar. Man merkte, dass er psychisch total am Boden war, erinnert sich der Tischler. Ich bin kurz rüber zu meiner Frau, um mich abzusprechen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich fahre dich jetzt in die Klinik. Was der Inhaber der Tischlerei Utz erlebte, ist kein Einzelfall. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind jedes Jahr in Deutschland 28% der Erwachsenen von psychischen Erkrankungen betroffen. Unter den Fehltagen 2020 machten sie laut dem Gesundheitsreport der Technikerkrankenkasse mit einem Fünftel den größten Anteil aller Krankschreibungen aus. Im Schnitt fehlte eine psychisch erkrankte Person 49 Tage und damit mehr als doppelt so lange wie bei anderen Erkrankungen. Tendenz steigend. Auf psychische Erkrankungen geht außerdem fast jede zweite Frühverrentung zurück, sagt Ulrich Hegerl, Psychiater und Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Psychische Krankheiten sind also keine Randerscheinung, sondern weit verbreitet. Und doch wissen viele Chefinnen und Chefs nicht, dass auch in ihrer Firma Angestellte betroffen sind, denn längst nicht jeder spricht darüber. Psychische Krankheiten sind ein Tabuthema. Während manche Betroffene offen darüber reden und das Gespräch mit ihrer Führungskraft suchen, versuchen andere, ihre Krankheit im Unternehmen und häufig auch im Privatleben zu verstecken, erklärt Sonja Höhn, Psychologin und Führungskräftetrainerin im hessischen Ulrichstein. Doch nicht nur betroffene Angestellte, auch Arbeitgeber stellen psychische Krankheiten im Team vor Herausforderungen. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind unsicher, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Wie können sie Anzeichen von psychischen Problemen erkennen? Dürfen Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf ansprechen, wenn Sie das Gefühl haben, dass diese an mentalen Problemen leiden? Wie führt man so ein Gespräch? Können Sie den Betroffenen überhaupt helfen? Und wie geht man damit um, wenn jemand nach langer Krankschreibung zurückkehrt? Unternehmerinnen und Unternehmer können psychische Krankheiten natürlich nicht beseitigen. Genauso wenig, wie sie durch gutes Zureden einen gebrochenen Arm oder eine Blinddarmentzündung heilen können. Das sollten Sie vielmehr Fachärzten und Therapeuten überlassen. Dennoch können Sie Ihre Mitarbeiter dabei unterstützen, wieder gesund zu werden und zu ihrer gewohnten Leistung zurückzufinden. Und Sie können Fehler vermeiden, die dazu führen, dass Betroffene sich zunehmend unwohl im Betrieb fühlen und diesen womöglich verlassen. Um Teammitglieder unterstützen zu können, ist es wichtig zu verstehen, was psychische Krankheiten überhaupt sind, sagt Psychiater Ulrich Hegerl. Dass etwa ein sonst fröhlicher Mitarbeiter depressiv wird, kann an einer Veranlagung liegen. Jeder Mensch hat ein individuelles Belastbarkeitslevel. Während manche eine Trennung und massiven beruflichen Stress gut wegstecken, kommen andere schon bei vermeintlich kleinen Rückschlägen an ihre Grenzen. Häufige psychische Erkrankungen sind beispielsweise Angststörungen, Zwangserkrankungen, die sich etwa in Kontrollzwang oder Gedankenkreisen äußern können, Essstörungen oder Alkoholabhängigkeit. Die wegen ihrer Häufigkeit und Schwere wichtigste Erkrankung ist laut Hegerl die Depression. Diese geht mit gestörten Hirnfunktionen einher, lässt sich aber gut behandeln. Zuständig dafür sind Psychiater, Psychotherapeuten und Hausärzte, so der Experte. Bei Menschen mit einer Veranlagung zu Depressionen können diese durch Trigger ausgelöst werden. In seltenen Fällen kann das auch schon mal die Arbeit sein. Wie genau sich eine psychische Erkrankung äußert, ist von Person zu Person und Krankheit zu Krankheit verschieden. Und daher für Arbeitgeber meldet sich ein Betroffener nicht von selbst, schwierig zu erkennen. Laut Psychologin Höhn, Autorin des Buchs Führung und Psyche, können Führungskräfte erste Anzeichen meist an Verhaltensänderungen bemerken. Etwa wenn eine sonst aufgeschlossene, redselige Kollegin sich in Meetings zunehmend still verhält. Oder wenn ein eher zurückhaltender Mitarbeiter auf einmal ständig Aufmerksamkeit sucht. Wenn Führungskräften solche Veränderungen auffallen, empfiehlt Höhn, diese anzusprechen. Man sollte eine offene, fragende Haltung einnehmen und beispielsweise sagen, ich habe mitbekommen, dass du sehr ruhig geworden bist in unseren Besprechungen. Was ist denn los? Erzählt ein Teammitglied offen von psychischen Problemen, sollten Chefs sich erkundigen, ob die Person in Behandlung ist. Denn eine Diagnose durch Ärzte oder Therapeuten und eine entsprechende Behandlung kann Krankheitsphasen abkürzen und das Risiko eines Rückfalls verringern, sagt Hegel. Viele betroffene Arbeitnehmer sind wochen- oder monatelang krankgeschrieben. Höhn empfiehlt, sich auch während der Ausfallzeit gelegentlich zu melden, um ein Interesse an der Person zu signalisieren. Kurz vor der Rückkehr sei ein Gespräch über eine Wiedereingliederung angebracht. Soweit die Theorie. In der Praxis können Chefs und Chefin nicht jedem Angestellten helfen und ihn halten. Letztlich liegt es am Betroffenen selbst, sich Hilfe zu suchen, um wieder gesund zu werden. Tischler Janasak konnte den Mitarbeiter, den er in die Klinik brachte, nicht wieder eingliedern. Er ließ sich eine Zeit lang stationär behandeln, kündigte dann aber. Wie Janasak einen anderen psychisch erkrankten Mitarbeiter unterstützen und halten konnte, obwohl dieser wochenlang ohne Krankmeldung fehlte, und wie drei andere Unternehmerinnen und Unternehmer mit psychischen Krankheiten von Teammitgliedern, aber auch mit eigenen Krisen umgehen, hören Sie im Folgenden.
Ich habe alles Menschenmögliche getan, um zu helfen. Eine offene Atmosphäre ist Jörg Janaschak wichtig. Doch als er von einem Mitarbeiter, dem es psychisch schlecht ging, plötzlich gar nichts mehr hörte, kam der Geschäftsführer der Tischlerei Utz an seine Grenzen. Wie er mit dem Kollegen wieder ins Gespräch kam und ihn dazu brachte, sich Hilfe zu suchen. Jörg Janaschak versucht, auch die schweren Dinge mit Humor zu nehmen. Manchmal denke ich, ich bin der Einzige bei uns, der noch nicht in Therapie war, sagt der Geschäftsführer der Tischlerei Utz aus Norderstedt bei Hamburg. Dabei lacht er herzhaft. Alkohol, Drogensucht, psychische Erkrankungen. Janaschak hat in den vergangenen 15 Jahren in seinem Team schon viele Krisen miterlebt. Ich glaube, ich habe gute Antennen dafür, wenn es jemandem schlecht geht, so der Möbelbauer. Er rede viel über Privates mit seinen 13 Mitarbeitern, auch wenn er bei manchen etwas nachbohren müsse. Das Team wisse, dass es sich mit Problemen an ihn wenden könne. Als sich etwa eine Mitarbeiterin von ihrer Freundin trennte, fragte der Chef nach, hörte zu und lieh ihr kurzerhand den Firmentransporter für den Auszug aus der gemeinsamen Wohnung. Auch als ein Mitarbeiter einen nahen Angehörigen verlor und kurz darauf eine Trennung verkraften musste, suchte Janaschak immer wieder das Gespräch mit ihm und bot Hilfe an. Ich habe gefragt, wie der Stand ist, ob ich etwas für ihn tun kann, ob er Geld braucht, erinnert er sich. In einem dieser Gespräche fiel der Satz, ich bin jetzt ganz allein. Auch das Verhalten des Mitarbeiters veränderte sich. Er verspätete sich häufig, wirkte in sich zurückgezogen. Nach einigen Wochen kam er auf einmal nicht mehr zur Arbeit, ohne sich krank zu melden. Auf Anrufe reagierte er nicht. Der Chef entschied sich schließlich, die Polizei vorbeizuschicken. Ich wollte nicht selbst bei ihm auf der Matte stehen, weil ich dachte, das würde ihn unter Druck setzen, erzählt er. Alles in Ordnung, hieß es von den Beamten. Doch Janaschak war weiter alarmiert. Er schrieb dem Mitarbeiter einen Brief, mit der Hand. Er mache sich Sorgen, stand darin, und dass er sich über ein Lebenszeichen freuen würde. Ich habe nicht gesagt, dass er wieder zur Arbeit kommen soll, sagt er. Wichtig war mir, überhaupt wieder in Kontakt zu kommen. Seine Strategie ging auf. Der Mitarbeiter meldete sich ebenfalls mit einem handschriftlichen Brief. Sie tauschten sich aus. Schließlich konnte der Chef ihn davon überzeugen, zum Arzt zu gehen und sich Unterstützung zu suchen. Janaschak hätte dem Mitarbeiter damals auch kündigen können, doch er tat es nicht. Ich war mir sicher, dass ihm das endgültig den Boden unter den Füßen weggerissen hätte, sagt er. Ich kann heute in den Spiegel schauen und mir sagen, dass ich alles Menschenmögliche getan habe, um zu helfen. Für ihn als Chef war die Situation belastend. Natürlich nimmt man sowas mit nach Hause, sagt er. Das kostet Kraft, die einem irgendwann auch fürs Unternehmen fehlt. Geholfen habe ihm zum Beispiel der Austausch mit seiner Frau, die auch im Betrieb arbeitet. Einige Jahre später besuchte Janaschak ein Seminar der Handwerkskammer Hamburg zum Umgang mit psychischen Krankheiten. Da habe er gemerkt, dass er anscheinend intuitiv viel richtig mache. Chefs kommt da eine entscheidende Rolle zu, bestätigt auch die Psychologin Ina Riecher, die das Seminar damals leitete. Sie können dazu beitragen, dass im Betrieb ein Klima herrscht, in dem man miteinander spricht und sich unterstützt. Nach 9 Monaten kehrte der Mitarbeiter zurück. Sie einigten sich auf eine Wiedereingliederungsmaßnahme. Vorab trommelte der Chef das Team zusammen. Er erklärte, dass der Kollege psychische Probleme habe, die er aber angehe. Seine Botschaft war klar: Es wird besser. Aber wir gehen rücksichtsvoll mit ihm um. Inzwischen ist der Mitarbeiter in Teilzeit tätig und macht laut dem Chef sehr gute Arbeit. Vor kurzem gab es eine Phase, in der er wieder zu straucheln begann. Die Verspätungen häuften sich, es gab private Schwierigkeiten. Geht es wieder los? Fragte Janaschak und machte deutlich: Geh zum Arzt. Nicht, dass wir noch einmal nicht wissen, wo du bist. Der Mitarbeiter nahm sich den Rat zu Herzen und der Chef fragt regelmäßig, wie es ihm geht.
So können wir dich nicht mehr arbeiten lassen. In der Bäckerei Ewertsberg ist nicht der Chef selbst, sondern eine Mitarbeiterin Ansprechperson für Probleme aller Art. Claudia Prinz kümmert sich um die Sorgen ihrer Kolleginnen und Kollegen und muss dabei auch psychisch Erkrankten klare Ansagen machen. Feel Good, das klingt nach Wellness, nach Obstkörben, Rückenschule oder Fußmassagen. In der Bäckerei Ewertsberg hat Claudia Prinz den Job der Feel Good Managerin übernommen. Doch sie ist mehr als ein guter Launebär für die rund 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kümmerin, sagt Chef Thomas Bisch zur über Claudia Prinz. Kummertante, sagt sie selbst. Sie könnte auch Vertrauensperson, gute Seele oder Problemlöserin heißen. Mit anderen Worten, sie ist eine Ansprechpartnerin für die Vielfalt der Probleme, die das Leben tagtäglich bereithält. Und das ganz offiziell. Von ihrem Job als Filialleiterin hat Bisch zur sie freigestellt. Kolleginnen und Kollegen, die Sorgen, gesundheitliche Probleme oder andere Schwierigkeiten haben, können sich seitdem vertrauensvoll an Prinz wenden. Sie unterliegt der Schweigepflicht. Ein Konzept, das auch in kleinen Firmen funktioniert. Bei weniger Teammitgliedern kann ein Teilzeit-Feelgood-Manager ausreichen. Prinz arbeitet schon über 17 Jahre für die Bäckerei Ewertsberg. Sie ist wahnsinnig empathisch und innerhalb der Belegschaft sehr beliebt, sagt Bisch zur. Weil er selbst zu wenig Zeit für alle Sorgen und Nöte der einzelnen Teammitglieder hatte, kam der Bäckereichef 2019 auf die Idee, Prinz den neuen Job anzuvertrauen. Er stattete sie mit Handy und einem Auto aus, um alle Filialen im bergischen Städtedreieck Remscheid, Wuppertal, Solingen gut erreichen zu können. Außerdem besuchte Prinz zahlreiche Schulungen, Suchtprävention, Wiedereingliederungsverfahren nach längerer Krankheit, professioneller Umgang mit Nähe und Distanz. Bisch zur: Sie bildete sich beispielsweise auch bei Banken und Ämtern fort, damit sie im Fall von privaten Problemen wie bei der Bewältigung von Schulden und Privatinsolvenzen ganz praktisch helfen kann. So vielfältig wie die Probleme von Menschen sind, so zahlreich sind auch die Aufgaben, die Prinz heute übernimmt. Dem langzeiterkrankten Kollegen einen Blumenstrauß vorbeibringen, einen Azubi zur Ausländerbehörde begleiten oder der Kollegin mit Finanzproblemen beim Papierkram helfen. Private Probleme fließen extrem in den Job mit ein, sagt Prinz. Sie habe den Bedarf der Kolleginnen und Kollegen anfangs unterschätzt. Im ersten Dreivierteljahr war es wie eine Lawine, erinnert sie sich. Neben zahlreichen Teammitgliedern, die sich nur in einem Gespräch einige Sorgen von der Seele reden wollten, brauchten rund 30 Kolleginnen und Kollegen intensivere Hilfe. Ganz besonders erinnert sich Prinz an eine Kollegin, die sie sogar persönlich in die Alkoholentgiftung fuhr. Arbeitstechnisch konnte ich ihr nie etwas vorwerfen. Sie war immer pünktlich und hat einen Mega-Job gemacht, sagt die Feelgood-Managerin. Doch die Sucht belastete das ganze Team. Die Kolleginnen und Kollegen haben immer versucht, sie zu schützen und haben viel gedeckelt. Nachdem Prinz sie einige Male mit Restalkohol auf der Arbeit erlebt hatte, suchte sie das Gespräch. Ich habe gesagt, so können wir dich nicht mehr arbeiten lassen. Die Kollegin war super dankbar, dass es endlich ein Ende hatte. In ihrer Stimme schwingt ein wenig Stolz mit, als sie weitererzählt. Nächste Woche kehrt die Kollegin aus der Reha zu uns zurück. Was 2019 als Testballon startete, ist heute eine feste Institution bei Ewertsberg. Wir haben damals sofort gemerkt, wie positiv es im Team angekommen ist, sagt Thomas Bisch zu. Auch für das betriebliche Eingliederungsmanagement ist Claudia Prinz die Verantwortliche bei Ewertsberg. Das sogenannte BEM ist ein gesetzlich vorgeschriebenes, strukturiertes Verfahren zur Wiedereingliederung von langfristig erkrankten Angestellten. Fällt ein Teammitglied länger als 6 Wochen aus, muss die Firma ein BEM-Gespräch anbieten. Beim BEM gibt es viele Formalismen zu beachten. Das schreckt Unternehmen häufig ab, sagt Susanne Tiedemann, Arbeits- und Organisationspsychologin am Fürstenberg-Institut in Hamburg, einer Beratungsfirma für psychische Gesundheit. Doch Tiedemann will Unternehmen ermutigen, sich mit dem BEM auseinanderzusetzen. Es ist ein gutes Instrument, um kranke Beschäftigte wieder langfristig zurück an den Arbeitsplatz zu bekommen. Es geht um den Erhalt des Arbeitsplatzes und der Arbeitsfähigkeit. Auch Bäckereichef Bischzur ist begeistert vom BEM-Verfahren. Ich habe das vorher total unterschätzt. Früher liefen Rückkehrgespräche irgendwie zwischen Tür und Angel. Mit dem strukturierten Gespräch liefe das nun viel besser. Selbst schwierige Themen können auf einer sachlichen Ebene besprochen werden, sagt er. Das findet auch Claudia Prinz. Ich führe die Gespräche meist allein und erfrage, was mein Gegenüber braucht, um nach der Krankheit besser arbeiten zu können. Und wie geht es eigentlich Frau Prinz mit den ganzen Sorgen der anderen Menschen? Sie könne gut abschalten, sagt sie. Selbst wenn nach Feierabend noch einmal das Telefon klingelt. Ich höre zu, aber wenn ich auflege, dann ist das Thema für mich auch durch, sagt sie und lacht.
Man kann nicht immer zu einer Lösung beitragen. Wenn Johannes Bayer den Eindruck hat, dass es Mitarbeitern psychisch schlecht geht, sucht er das Gespräch mit ihnen. Viele blocken zunächst ab. Was der Geschäftsführer des Baufachzentrums Lüb und Wolters dann tut und wann er merkt, dass er nicht helfen kann und die Betroffenen ziehen lassen muss. Dass es kein Patentrezept im Umgang mit psychischen Erkrankungen gibt, musste Johannes Bayer in der eigenen Familie erfahren. Mein Großvater hatte eine psychische Krankheit, das Thema wurde aber tabuisiert, da sprach man nicht drüber, erinnert sich der Geschäftsführer des Baufachzentrums Lüb und Wolters in Borken bei Münster. Bei seiner Frau, Gesellschafterin des Familienunternehmens, ist es anders. Ihre Verwandten sprechen innerhalb der Familie offen über psychische Erkrankungen. Beide Seiten zu erleben, das Tabu und den offenen Umgang, war für Bayer augenöffnend. Ich habe gemerkt, wenn alle darüber reden, ist es auch nicht immer des Rätsels Lösung. Die Krankheit bleibe. Das hat mir gezeigt, dass es keinen Masterplan gibt, keinen allgemeingültigen Leitfaden für solche Gespräche. Das ist ganz individuell. Als Führungskraft muss man zunächst verstehen, dass zum Beispiel eine Depression eine richtige Krankheit ist, sagt Ulrich Hegel, Psychiater und Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Wenn man sich nie damit auseinandergesetzt hat, ist man unsicher, weiß nicht, was man empfehlen soll oder ob man Schaden anrichten kann, sagt der Experte. Bayers persönliche Erfahrungen helfen ihm daher heute als Chef von 143 Mitarbeitern, denn für ihn gehört es zur Aufgabe eines Arbeitgebers, sich mit psychischen Krankheiten zu beschäftigen, um im Ernstfall reagieren und unterstützen zu können. Der Geschäftsführer hat nicht nur im Privatleben, sondern auch in der Firma immer wieder erlebt, dass Menschen psychisch erkrankten. Seiner Erfahrung nach scheuen sich viele Menschen davor, über ihre psychische Erkrankung zu sprechen, weil sie mit einem Stigma verbunden sei. Sie denken, alle reden dann über sie, dass sie quasi als die Verrückten dastehen. Er achtet daher auf typische Anzeichen. Kolleginnen oder Kollegen ziehen sich zurück, wirken antriebslos oder übermüdet. Oder aber jemand erzählt, dass es ihm gut geht, seine Körpersprache sagt aber etwas anderes aus. Eine Feststellung ist Bayer wichtig. Nicht hinter jeder Aussage oder Auffälligkeit steckt gleich eine psychische Störung, da muss man vorsichtig sein. Häufig haben Mitarbeiter einfach vorübergehende Tiefs. Doch die Summe aller Anzeichen ergibt irgendwann ein Gesamtbild. Und da muss man sich als Führungskraft einfach trauen und das Thema ansprechen. Wie Bayer solche Gespräche führt, ist von Person zu Person verschieden. In der Regel sagt er zunächst, dass ihm bestimmte Veränderungen aufgefallen seien, fragt, wie es dem Gegenüber gehe. Doch das hilft nicht immer. Häufig blocken die Mitarbeiter erstmal ab, lassen sich irgendetwas einfallen, warum das gerade eine Ausnahme ist. In solchen Fällen muss er akzeptieren und respektieren, dass sie nicht darüber sprechen wollen. Meine Erfahrung zeigt, wenn diejenigen sich nicht öffnen, kann ich nichts machen. Wenn etwa jemand Bulimie hat und man fünfmal sagt, dass er gar nicht dick sei, sagt er ja nicht irgendwann, stimmt, gut, dass du es sagst, dann höre ich jetzt mal auf damit. Es kann natürlich vorkommen, dass jemand wirklich nur vorübergehenden Stress hat, etwa schlecht schläft wegen eines Umzugs, sagt die Psychologin Sonja Höhn. Ob mehr dahinter steckt, kann ich oft erst später weiter eingrenzen, wenn etwa der Umzug länger her ist und es demjenigen immer schlechter geht. Wichtig ist, laut der Psychologin, dran zu bleiben und wiederholt das Gespräch zu suchen. Zu sagen, wenn der sich nicht öffnet, dann ist das nicht mein Problem, das wäre ein Fehler. Bayer versucht daher, seinen Mitarbeitern zu vermitteln, dass sie sich an ihn oder ihre Führungskraft wenden können. Er sagt dann beispielsweise, ich kann nicht sehen, was dich bedrückt, aber da ist etwas und ich möchte dir helfen, es gibt Lösungen. Manchmal ist es für die Erkrankten einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt für ein Gespräch. Doch würden einige sich später melden, wenn sie an einen Punkt kommen, an dem sie richtig kaputt sind und einsehen, dass sie Hilfe brauchen. Mauernmitarbeiter erzählt Bayer manchmal von einem eigenen psychischen Tiefpunkt. Vor einigen Jahren starb ein enges Familienmitglied durch einen Unfall. Damit, erzählt er, wurde er ohne Hilfe nicht fertig. Seine Frau empfahl ihm eine Psychologin. Ich weiß noch, wie ich aus der ersten Sitzung rauskam und es sich anfühlte, als hätte jemand einen schweren Rucksack von meinen Schultern genommen, erinnert sich der Unternehmer. Das hat sehr gut getan. Von dieser Erfahrung habe ich einem Mitarbeiter erzählt, dem es offensichtlich schlecht ging, der aber der Meinung war, über so etwas rede man nicht. Der war wie vom Blitz getroffen, dass ich so offen darüber spreche. Er dachte, wenn man so etwas erzählt, sei man quasi verbrannt. Andere würden den Respekt vor einem verlieren. Besagter Angestellter arbeitet heute immer noch im Unternehmen. Das Gespräch damals habe geholfen, so Bayer. Wenn man erst einmal einen Schritt auf jemanden zugeht, öffnet er sich oft, denn ihm wird bewusst, dass es weitergeht, dass man Hilfe finden kann. Wichtig ist für den Geschäftsführer, dass man als Chef nicht selbst diese Hilfe bietet, sondern auf Experten wie Psychiater oder Therapeuten verweist. Dass er im privaten Umfeld schon mit psychischen Erkrankungen zu tun und selbst mit Trauer und mentalen Problemen zu kämpfen hatte, qualifiziere ihn nicht zum Fachmann. Doch nicht immer findet Bayer einen Weg, mit einem erkrankten Mitarbeiter ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Lösungen zu finden. Als die Firma vor einiger Zeit einen Veränderungsprozess startete, hatte eine psychisch erkrankte Person große Probleme, sich anzupassen. Wir haben es mit dem Integrationsfachdienst versucht, mit einem persönlichen Betreuer, mit Coaching. Einen Riesenaufwand haben wir betrieben, doch die Person kam mit den Veränderungen nicht zurecht, war nicht mehr arbeitsfähig. So sehr ihm das menschlich leid tat, sei doch irgendwann der Punkt gekommen, an dem er sagen musste, das können wir nicht mehr gewährleisten. Wir haben alles versucht. Wir müssen uns jetzt trennen. Beide Seiten einigten sich schließlich auf einen Aufhebungsvertrag. Das war wirklich dramatisch. Rückblickend hätten wir viel früher erkennen müssen, dass die Person mehr Hilfe brauchte, als wir ihr im Unternehmen bieten konnten, resümiert Bayer. Loszulassen sei enorm schwierig gewesen, aber auch wichtig. Denn Führungskräfte müssen auch an ihre eigene Gesundheit denken und an die des Teams und der Firma. Man muss akzeptieren, dass man nicht immer zu einer Lösung beitragen kann, sagt Bayer. Wenn sich Teammitglieder aber öffnen, die Krankheit überstehen und weiter im Betrieb arbeiten, entstehe eine festere Bindung. Wir haben ein ganz anderes Level des Vertrauens und des Miteinanders. Wir begegnen einander viel persönlicher und wertschätzender. Das ist für einen Vorgesetzten ein tolles Gefühl.
Ich konnte plötzlich nicht mal mehr E-Mails schreiben. Wie sich eine psychische Krankheit anfühlt, hat die Chefin des Malereibetriebs Handwerk 2 am eigenen Leib erfahren. Nicole Kager verbrachte wegen eines Nervenzusammenbruchs 4 Monate in einer Klinik. Ihr persönlicher Tiefpunkt, der ihr heute aber hilft, eine bessere Chefin zu sein. Dass Nicole Kager die psychische Gesundheit der 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut im Blick behält, hängt wohl mit ihren eigenen Erfahrungen zusammen. Rund 10 Jahre ist es nun her, dass die Mitinhaberin des Dortmunder Malereibetriebs Handwerk 2 selbst strauchelte. Nach einem Nervenzusammenbruch verbrachte sie 4 Monate in einer Klinik, insgesamt ein halbes Jahr war sie krankgeschrieben. Das war ein kompletter Systemabsturz, erinnert sich die Unternehmerin. Es ging gar nichts mehr. Ich hatte monatelang nicht richtig geschlafen und konnte plötzlich nicht mal mehr E-Mails schreiben. Was für eine Führungskraft ein absoluter Lebenstiefpunkt ist, kann sich für das Team jedoch in Zukunft auszahlen. Chefs und Chefin haben eine Vorbildfunktion. Es ist wahnsinnig viel wert, wenn jemand offen mit den eigenen Erfahrungen umgeht und sagt, da ging es mir selbst nicht gut und dann habe ich mir Hilfe gesucht, sagt Susanne Tiedemann, Arbeits- und Organisationspsychologin beim Fürstenberg-Institut. Auch bei Pausen, Urlaub, Bewegung, Entspannung oder Ernährung können Führungskräfte mit positivem Beispiel vorangehen, so Tiedemann. Rückblickend waren Nicole Kagers Krankheitsanzeichen schon monatelang eindeutig. Ich war lustlos, habe auch kein richtiges Ende beim Arbeiten gefunden, weil ich mich ständig verzettelt habe, sagt sie. Im Umgang mit ihrem Team war sie schnell gereizt. Realisiert hat sie das Problem damals jedoch nicht, bis ihr Körper die Notbremse zog. Diagnose: akute Belastungsstörung. In kleinen Schritten musste die Unternehmerin wieder gesund werden. Nach der Klinik ganz langsam in den Arbeitsalltag wieder eingegliedert werden. Zunächst begann sie mit nur 10 Wochenstunden, steigerte sich immer ein bisschen mehr. Mitinhaber Detlef Stolze hielt ihr während des Klinikaufenthalts und der Wiedereingliederung den Rücken frei. Eine Luxussituation für die Unternehmerin. Doch Nicole Kager schaut mit einem guten Gefühl auf die schlimmsten Monate ihres Lebens zurück. Sie habe in der Klinikzeit viel gelernt. Nicht nur über sich selbst, sondern vor allem auch als Chefin. Bei Teammitgliedern erkennt die Unternehmerin die feinen Frühwarnzeichen für eine psychische Erkrankung inzwischen oft sehr schnell. Das ist immer der gleiche Ablauf und ich sehe heute relativ früh, wenn es anfängt, aus dem Ruder zu laufen. Eine Veränderung, die Kager meist als erstes auffällt, Unkonzentriertheit. Teammitglieder wirken dann oft fahrig, sind mit den Gedanken ganz woanders und einfach nicht aufnahmefähig, sagt sie. Dadurch falle oft auch die Arbeitsleistung ab. Anschließend komme es häufig zu vielen Krankentagen mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen. Der Körper streikt und gibt Warnzeichen. Kreislaufprobleme, Bauchschmerzen, auch das Immunsystem ist am Boden und jeder grippale Infekt wird mitgenommen, sagt die Unternehmerin. Auf den Krankenschein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehe die Diagnose zwar nicht, aber in einem kleinen Team bekomme man natürlich viel mit, so Kager. Ein Husten, der sich über Wochen nicht bessert, kann auch so ein Zeichen sein, sagt sie. Bei solchen oder auch anderen Persönlichkeitsveränderungen sollten Chefs und Chefin aufmerksam werden und genau hinschauen. Psychologin Sonja Höhn warnt allerdings davor, aus Frühsymptomen eine Diagnose zu erstellen. Das kann nur der Fachmann, das darf die Führungskraft nicht selbst, sagt sie. Es könne vielfältige Gründe dafür geben, dass jemand unkonzentriert ist. Führungskräfte sollten eher die Haltung einnehmen, ich mache mir Sorgen, was ist denn los, rät die Expertin. Wenn Nicole Kager Veränderungen bei einem Teammitglied auffallen, beginnt sie möglichst schnell das Gespräch zu suchen, um über eine Lösung zu sprechen. Ich bin der Meinung, dass ein Zusammenbruch meist nicht nur mit der Arbeit zusammenhängt. Es fließen immer auch private Dinge mit ein und irgendwann ist der Haufen dann so groß, dass man es nicht mehr stemmen kann, sagt sie. Dass es nicht immer den schnellen, einfachen Ausweg gibt, ist für die Unternehmerin okay. Es zieht sich meist ziemlich lang. Von den ersten Anzeichen bis zu einer Lösung kann man mindestens mit einem Jahr rechnen. Und nicht immer kann oder möchten die Betroffenen auch in der Firma bleiben. Uns hat auch schon mal ein erkrankter Azubi verlassen. Aber wenn es für denjenigen besser ist, dann ist das so, sagt sie. Besonders in jungen Jahren verschenke man schließlich wahnsinnig viel Zeit, wenn man etwas weitermacht, das einem nicht gut tue. Das Ansprechen von Frühwarnzeichen geht Nicole Kager inzwischen leicht von der Hand. Schwierig werde es aber vor allem, wenn Teammitglieder das Problem selbst noch gar nicht erkennen. Wenn kein Einsehen da ist und wir schon längst wissen, dass derjenige das nicht stemmen wird, können wir nicht mit der Brechstange ran, sagt sie. Auch das weiß sie aus eigener Erfahrung. Sie hätte damals selbst wahrscheinlich auch auf niemanden gehört.
Hören Sie nun weitere Informationen zum Thema Krankheit und Arbeitsrecht. Das sollten Sie wissen. Wer an einer psychischen oder schweren körperlichen Krankheit leidet, ist häufig monatelang krankgeschrieben. Wer zahlt das Gehalt, wenn ein Mitarbeiter lange ausfällt? Was gilt, wenn dieser zurückkehrt? Und wann dürfen Arbeitgeber Langzeiterkrankten kündigen? Wichtige arbeitsrechtliche Fragen und Antworten. Prävention. Verhindern, dass Mitarbeiter erkranken, kann kein Unternehmen. Dennoch sind Chefinnen und Chefs verpflichtet, in Sachen Prävention aktiv zu werden. Nach § 5 Arbeitsschutzgesetz müssen Firmen eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Dabei müssen sie den Betrieb auf mögliche körperliche und psychische Belastungen prüfen und Gegenmaßnahmen finden. Einen Leitfaden für eine psychische Gefährdungsbeurteilung finden Sie auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Das Entgeltfortzahlungsgesetz schreibt vor, dass Angestellte sich zu Beginn des ersten Krankheitstages krank melden müssen. Sie müssen keinen Grund für die Krankmeldung nennen, sollten allerdings eine Prognose abgeben, wann sie voraussichtlich wieder arbeiten können. Ein ärztliches Attest wird nach 3 Krankheitstagen fällig. Arbeitgeber können allerdings im Arbeitsvertrag abweichende Regelungen festlegen. Weitere Infos finden Sie unter impulse.de/Krankmeldung. Lohnfortzahlung. Wer seit mehr als 4 Wochen in einem Betrieb arbeitet und unverschuldet krank ist, hat Anspruch auf Lohnfortzahlung. Der Arbeitgeber muss also trotz Krankheit weiterhin das volle Gehalt zahlen. Das gilt 6 Wochen lang für Voll- und Teilzeitkräfte genauso wie für auszubildende angestellte Studenten oder freiwillige Praktikanten. Danach bekommen Angestellte Krankengeld von ihrer Krankenkasse. Wichtig: Hat ein Mitarbeiter verschiedene Krankheiten, zum Beispiel erst eine Depression, dann einen Beinbruch und später eine Grippe, muss die Firma ihm immer wieder für die ersten 6 Krankheitswochen den Lohn zahlen. Hat er dagegen erneut die gleiche Krankheit, greift das Krankengeld. Mehr dazu auf impulse.de/Lohnfortzahlung. Krankengeld. Nach mehr als 6 Wochen Krankheit übernimmt die Krankenkasse das Gehalt. Das Krankengeld beträgt 70% des Bruttoverdienstes, aber nicht mehr als 90% des Nettogehalts. Die Krankenkassen zahlen es wegen derselben Krankheit bis zu 78 Wochen lang innerhalb von 3 Jahren. Wiedereingliederung. Beschäftigte, die innerhalb von 12 Monaten mehr als 6 Wochen krankgeschrieben waren, egal ob am Stück oder über das Jahr verteilt, haben Anspruch auf ein betriebliches Eingliederungsmanagement, kurz BEM. Ich muss als Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer zugehen und ihm anbieten, gemeinsam zu schauen, wie wir künftig Arbeitsunfähigkeitszeiten reduzieren können, sagt Alexander Birkhahn, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, solch ein Gespräch anzubieten. Tun sie das nicht, kann es ihnen unter Umständen später auf die Füße fallen, nämlich dann, wenn ein Teammitglied gegen eine krankheitsbedingte Kündigung klagt. Arbeitnehmern steht es frei, ob sie das Gespräch annehmen. In einem BEM-Gespräch können Arbeitnehmer und Geber beispielsweise festlegen, dass der Genesene stufenweise die Arbeit wieder aufnimmt, mit dem sogenannten Hamburger Modell. Langzeiterkrankte steigen dann zunächst mit ein paar Stunden Arbeit täglich wieder ein und stocken nach und nach auf. Wichtig zu wissen: Bei einer stufenweisen Wiedereingliederung gilt der Angestellte noch als krankgeschrieben. Er bekommt also weiterhin Krankengeld. Was Sie bei einem BEM-Gespräch beachten sollten, finden Sie unter impulse.de/BEM. Krankheitsbedingte Kündigung. Laut Arbeitsrechtler Birkhahn muss ein Arbeitnehmer mindestens 6 Wochen im Jahr krankgeschrieben sein, damit Gerichte eine personenbedingte Kündigung wegen Krankheit für wirksam erklären. Für eine rechtmäßige krankheitsbedingte Kündigung müssen 3 Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens: Die Krankheit muss die betrieblichen Interessen des Arbeitgebers erheblich beeinträchtigen, etwa weil die Firma sich die Lohnfortzahlungskosten wegen ständiger unterschiedlicher Krankheiten kaum leisten kann, sie mit der Arbeitskraft nicht planen kann und ständig Teammitglieder für den Kranken einspringen müssen. Zweitens: Der Arbeitgeber muss zu Recht davon ausgehen können, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter auch in Zukunft lange oder häufig ausfallen wird, die sogenannte negative Gesundheitsprognose. Auch Alkohol- und Drogensucht gelten als Krankheiten. Wenn etwa eine Mitarbeiterin nach mehrfacher Entzugskur wieder rückfällig wird, kann die Firma von einer negativen Gesundheitsprognose ausgehen. Drittens: Chefinnen und Chefs müssen abwägen, ob eine Kündigung verhältnismäßig ist, was zum Beispiel eher nicht der Fall ist, wenn ein Mitarbeiter nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit das erste Mal länger krankgeschrieben ist. Mehr zu krankheitsbedingten Kündigungen lesen Sie auf impulse.de/Kündigung-wegen-Krankheit. In Kleinbetrieben mit weniger als 10 Beschäftigten greift der gesetzliche Kündigungsschutz nicht. Chefinnen und Chefs können Teammitglieder daher hier einfacher kündigen.
Wie öffnet man Menschen für Veränderungen? Wer Kinder hat, kennt das vielleicht. Man ruft: Essen ist fertig. Keine Reaktion. Zwei Minuten später, Essen kommen. Nichts passiert. Bei Versuch Nummer 5 steigt der Blutdruck. Wer jetzt nicht kommt, der kriegt nichts mehr. Daraufhin gucken einen die Kinder verdattert an. Warum meckerst du denn so? Wir kommen ja schon. Als ich einer Bekannten von meiner allabendlichen Geduldsprobe erzählte, hatte sie einen klugen Gedanken für mich. Deine Kinder scheitern nicht daran, etwas Neues anzufangen, etwa zum Essen zu kommen, sagte sie. Sie können mit dem, was sie tun, nicht aufhören. Seitdem habe ich meine Taktik geändert. Ich gehe kurz hin und helfe, ihr Spiel zu beenden. Spielzeugautos einparken, beim Fußball abmachen, dass nach dem nächsten Tor Schluss ist. Mit der neuen Taktik sitzen nach 2-3 Minuten alle am Tisch, ohne schlechte Laune. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil ich glaube, dass wir uns auch im Berufsleben mehr Zeit nehmen sollten, Dinge ordentlich zu beenden. Oft beobachte ich das Gegenteil. Da wird bei Projekten plötzlich der Stecker gezogen, Arbeitsgruppen aufgelöst und Produkte beerdigt. Und erwartet, dass das Team sich innerhalb von Sekunden umstellt und top motiviert auf die nächste Aufgabe stürzt. Wer nicht sofort mit Eifer mitmacht, gilt als Widerständler. Dabei richtet sich der Widerstand oft nicht gegen das Neue. Die meisten Mitarbeiter verstehen, warum die Führung sich Veränderung wünscht, warum das Neue schneller, innovativer, simpler ist als das Alte. Es geht nicht um die Angst vor Neuem. Es geht um die Angst vor Verlust. Man muss Altes loslassen, mit ihm abschließen. Doch dafür bleibt keine Zeit. In gut geführten Unternehmen wisse man, dass es Phasen braucht, in denen man auf die Tube drücke, aber auch Phasen der Besinnung, schreibt Wirtschaftspsychologe Nico Rose auf der Business-Plattform Xing. Erstklassige Unternehmen, schreibt er, helfen ihren Mitarbeiterinnen ganz bewusst, sich von liebgewonnenen Projekten, Systemen oder Teilen der Organisation zu verabschieden. Wir als Führungskräfte, das habe ich auch bei Impulse schon oft erlebt, haben unsere eigene Trauer oft längst abgeschlossen, wenn wir das Team informieren, dass sich etwas ändern wird. Wir haben seit Wochen über die Veränderung nachgedacht und lassen dem Team kaum Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Stattdessen sind wir frustriert, wenn statt Euphorie nur kritische Fragen kommen. Führungskräfte, die schlechte Nachrichten überbringen, stellen sich darauf ein, dass Teammitglieder traurig oder ängstlich sein werden, schreibt der amerikanische Management-Trainer Brian Gorman im Wirtschaftsmagazin Forbes. Stehen aber positive Veränderungen an oder Veränderungen, die man selbst als positiv wahrnimmt, dann erwarten wir strahlende Gesichter. Aber Trauer, so Gorman, kann auch ein Schlüssel zum erfolgreichen Abschluss einer positiven Veränderung sein. Denn wo Neues entstehen soll, muss das Alte erst weichen.
Ein Königreich für Mitarbeiter. Caroline von Kretschmann ist Chefin des 5-Sterne-Hotels Europäischer Hof und pflegt einen ungewöhnlichen Führungsstil. Ihr Credo: erst die Angestellten glücklich machen, dann die Gäste. Text: Steve Cibilla. Gelesen von Heike Burmeister. Impulse September 2021.
Ob das Malheur in Zimmer 204 wohl schon beseitigt ist? Caroline von Kretschmann will sich selbst davon überzeugen. Zielstrebig geht sie durch die Lobby ihres Luxushotels, vorbei an gepolsterten Sesseln, Kronleuchtern und holzgetäfelten Wänden, an denen Porträts ihrer Urahnen hängen. Eine kurze Fahrt im Aufzug, dann steht sie vor dem Zimmer. Sie klopft, niemand da, sie öffnet die Tür. Drinnen erwartet sie statt Chaos ein tadellos aufgeräumter Raum. Das ging wirklich schnell, sagt die 53-Jährige. Noch am Vortag war das Bad mit Glas übersät gewesen. Ein Zimmermädchen hatte mit dem Staubsauger die Duschwand touchiert, woraufhin diese zu Bruch ging. Und jetzt? Die Scheibe ist ersetzt, die Scherben sind aufgefegt. Das Zimmer sieht aus wie neu. Dass den Mitarbeitern mal was kaputt geht, passiert eben. Die Chefin nimmt es nicht nur gelassen, sie ist sogar stolz auf ihre Angestellten, weil sie den Fehler schnell und anstandslos beseitigten. 204 sieht schon wieder toll aus, ruft sie dann auch, als sie auf dem Gang zwei Kolleginnen trifft. Die Frauen lächeln, die Unternehmerin wechselt das Thema. Und, wie geht's? Corona-Impfung gut vertragen? Caroline von Kretschmann leitet den Europäischen Hof in Heidelberg, eines der besten 5-Sterne-Hotels in Deutschland. Hier waren schon berühmte Menschen wie Otto von Bismarck, Winston Churchill, Königin Victoria, Nina Hagen und Ed Sheeran zu Gast. Das Markenzeichen der Hotelchefin, schwarzer Businessanzug, zurückgegelte Haare und ein ungewöhnlicher Führungsstil, von dem sich einiges abschauen lässt. Caroline von Kretschmann beschreibt ihre Art zu führen so: Bei uns kommt an erster Stelle der Mitarbeiter, dann der Gast, dann das Unternehmen. Wie, der Mitarbeiter ist König? Sie lacht, weil auch manche Gäste erst einmal irritiert sind, wenn sie das hören. Dann erkläre ich ihnen, dass nur glückliche Mitarbeiter auch die Gäste glücklich machen können, sagt sie. Aber wie lässt sich das im Arbeitsalltag umsetzen? Caroline von Kretschmann weiß selbst, dass sich viele Firmen solche Leitlinien verordnen und öffentlichkeitswirksam zelebrieren. Es nützt aber nichts, sich einfach irgendwo eine Plakette hinzuhängen. Man muss diese Werte auch wirklich leben. Und das versuche sie jeden Tag aufs Neue. Caroline von Kretschmann kennt alle ihre 150 Angestellten, davon 35 Auszubildende mit Namen. Und ihre Sorgen. Letztens kam eine Auszubildende zu mir, die ihre Miete nicht mehr bezahlen konnte, erzählt die Unternehmerin. Mehr Gehalt habe sie ihr nicht geben wollen, weil es unfair gegenüber den Kollegen gewesen wäre. Stattdessen habe ich ihr 1.000 Euro geliehen, privat ohne Vertrag. Einfach so? Ja, weil ich Menschen grundsätzlich vertraue. Nach einem Jahr habe die junge Frau alles tadellos zurückgezahlt. Der Unternehmerin ist es wichtig, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Krisen Halt zu geben, auch als das Unternehmen wegen Corona selbst in eine rutschte. Normalerweise machte der europäische Hof etwa 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Davon, sagt die Hotelchefin, bleibe vielleicht 1 Million Euro übrig, die in das Haus und Weiterbildungen gesteckt werden könne. Doch während der Corona-Pandemie brachen die Einnahmen drastisch ein. 75% der Hotelgäste kommen aus dem Ausland, vor allem Medizintouristen, die sich in Heidelberg behandeln lassen. Nach dem ersten Lockdown im März 2020 konnten die meisten von einem Tag auf den anderen nicht mehr einreisen. In der Zeit sei es für das Luxushotel finanziell eng geworden, erzählt Caroline von Kretschmann. Um keinen zu entlassen, habe sie einen Kredit aufgenommen. 1,7 Millionen Euro. Mit dem Geld bezahlte sie unter anderem alle Azubis weiter und erhöhte sogar deren Gehalt, da sie den Betrieb maßgeblich mit am Laufen gehalten haben, sagt die Geschäftsfrau. Die anderen Angestellten erhielten Kurzarbeitergeld. Am Ende blieben fast alle der Firma treu, nur ein Mitarbeiter, ein Hausdiener, hat das Hotel verlassen. Bei ihm hat das Kurzarbeitergeld nicht gereicht, sagt Caroline von Kretschmann. Er hatte eine große Familie zu ernähren und musste sich etwas Neues suchen. Nun arbeitet er in einer Sicherheitsfirma. Auch das weiß sie noch, obwohl der Mann gar nicht mehr im Hotel arbeitet. Sie versucht ihren Beschäftigten nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch Aufgaben zu geben, die sie glücklich machen. So wie Goran Galijatovic. Er trägt zur Arbeit ein weißes Poloshirt, weiße Hose, seine Haare sind sorgsam frisiert. Galijatovic ist seit 2015 stellvertretender Leiter des Spa-Bereichs. Dort können sich Gäste massieren lassen, ein Dampfbad nehmen oder im 29 Grad warmen Wasser schwimmen. Eine Welt aus Marmor, Chlor und Glasvitrinen, in der der 54-Jährige unter anderem für die Dienstpläne zuständig ist. Die Arbeit hier macht Spaß, sagt er. Doch es gab Zeiten, da war er im europäischen Hof unglücklich. Er wurde 2001 als Mitarbeiter an der Hotelbar angestellt, trug Krawatte und Hemd, mixte Drinks wie Gin Tonic und Aperol Spritz. Das Problem? Galijatovic war zwischenzeitlich zum Buddhismus konvertiert, eine Religion, in der Alkohol tabu ist. Auch die Arbeitszeiten bis in die Nacht hinein empfand der Familienvater als nicht ideal. Beschwert hat sich Galijatovic aber nie. Stattdessen kam seine Chefin irgendwann auf ihn zu. Sie hat es einfach so gespürt, sagt er. Seinen Eindruck bestätigt Caroline von Kretschmann. Beim täglichen Plausch habe sie bemerkt, dass er bei der Arbeit einfach kein Leuchten mehr in den Augen hatte. Als die Unternehmerin ihn darauf ansprach, suchten sie gemeinsam nach einer Alternative. Daraufhin wechselte er in die Wellness-Oase des Hotels. Als Chefin oder Chef sollte man immer mit offenen Augen durch den Betrieb gehen und schauen, ob jeder den Job macht, der zur Persönlichkeit des Menschen passt, findet die Unternehmerin. Wenn ich merke, dass eine Kollegin introvertiert ist, sich aber super mit Zahlen auskennt, dann setze ich sie nicht an der Rezeption ein, sondern im Controlling. Ihre Einstellung spiegelt sich in der gesamten Personalpolitik wider.
Wenn eine Stelle frei wird, gucken wir erstmal intern, wer sie besetzen könnte. Und wer eine neue Chance bekomme, wachse durch den Vertrauensvorschuss regelrecht über sich hinaus. Caroline von Kretschmann ist als Führungspersönlichkeit und erfolgreiche Unternehmerin in der Branche, aber auch darüber hinaus bekannt. 2018 wird sie zur Ehrensenatorin von Heidelberg ernannt, 2020 erhält sie die Wirtschaftsmedaille Baden-Württemberg. Die Auszeichnung wird unter anderem Betrieben für den Erhalt von Arbeitsplätzen verliehen. Sie ist eine herausragende Unternehmerin mit Vorbildcharakter, findet Markus Lute, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbands Deutschland. Die Hotelchefin ist dort selbst seit Jahren aktiv, von daher ist Lutes Einschätzung vielleicht nicht ganz neutral. Sie fügt sich aber in das ein, was auch andere über Caroline von Kretschmann als Führungspersönlichkeit sagen. Ihre Arbeitsweise wird in der Fachwelt auch als kooperativer oder kollegialer Führungsstil bezeichnet. Das ist sehr zeitgemäß, aber noch nicht so verbreitet, wie man glaubt, erklärt Camelia Reinhardt-Buss, Führungskräftecoach in Münster und Vorstandsmitglied des Deutschen Bundesverbands Coaching. Demnach sei die Hotelchefin eine positive Ausnahme. Von sich selbst sagt Caroline von Kretschmann, dass sie sich für nichts zu schade sei. Koffer tragen, Teller servieren, Zimmer putzen, man muss hingehen, wo es weh tut, sagt sie. Und wo tut es besonders weh? Im Housekeeping, das kann brutal sein. Auch in einem 5-Sterne-Hotel mit einem durchschnittlichen Zimmerpreis von 250 Euro pro Nacht komme es vor, dass Gäste eine Flasche Wein im Bett entleeren oder die Wände mit Fäkalien beschmieren. Die Sauerei zu beseitigen, das könne man nicht dem Zimmermädchen allein zumuten. Da müssten auch die Vorgesetzten ran. Wie ist sie zur Musterchefin geworden? Sie könnte von ihrer Karriere jenseits der Hotelleriekarriere erzählen. Sie absolvierte eine Lehre bei der Deutschen Bank, promovierte in Betriebswirtschaft, machte eine Coaching-Ausbildung und gründete zusammen mit ihrer Partnerin die Unternehmensberatung Due Consultants in Berlin, die Teams und Führungskräfte coacht. Doch ihr Vorbild sind ihre Eltern, die den 1865 gegründeten Europäischen Hof in dritter Generation führten. Während ihrer Ausbildung fiel ihr zum ersten Mal auf, wie besonders das Miteinander im heimischen Familienbetrieb eigentlich ist. Ein Alleinstellungsmerkmal, wie die Chefin heute weiß. Caroline von Kretschmann hat dann 2013 die Geschäftsführung übernommen und leitet den Europäischen Hof nun in der 4. Generation. Ihre Eltern sind aber noch immer aktiv und stehen der Tochter mit Rat und Tat zur Seite. Jeden Mittag um 13 Uhr trifft sich die Unternehmerin mit ihnen zum Mittagessen im Hotelrestaurant. Ich greife gern auf die Erfahrungen meiner Eltern zurück. Etwa wenn ein arabischer Scheich mit einer Frau als Chefin nicht klarkomme. Dann übernimmt mein Vater die Begrüßung. Das eigene Ego müsse da eben zurückstehen. Das familiäre Miteinander steht für sie nach wie vor an oberster Stelle. Manche halten mich für naiv, wenn ich erzähle, dass für uns nicht Gewinnmaximierung im Vordergrund steht. Aber so sei es nun mal. Wir wollen nicht das profitabelste Luxushotel sein, sondern das herzlichste. So nobel diese Einstellung, so überraschend kommt sie zunächst daher. Steht Ihre Einstellung nicht im Gegensatz zu dem, was sie bei der Bank und im betriebswirtschaftlichen Studium gelernt hat? Ja, gibt sie zu. Aber ich war schon immer ein Teamplayer und hatte Freude an Kooperation. Debatten mit ihren Eltern, Generationenkonflikte gäbe es nicht, beteuert die Unternehmerin. Die Hotellerie sei schließlich kein einfaches Geschäft. Man müsse um jeden Gast kämpfen und das schafft man nur, wenn alle zusammenhalten. Auch ihre Angestellten sollten sich einbringen können, etwa wenn es um Investitionen geht. 800.000 Euro werden jedes Jahr eingeplant. Das klingt erstmal viel, sagt die Chefin. Aber wenn man sieht, dass allein die Sanierung der Tiefgarage 600.000 Euro kostet, schmilzt der Betrag schnell dahin. Wir müssen immer Prioritäten setzen. Hierbei hört sie sich auch an, welche Meinung ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und lässt sich im Zweifel sogar überstimmen. Zum Beispiel als eines der zwei Hotelrestaurants 2016 neu gestaltet wurde, unter anderem ausgestattet mit Wandleuchten der Marke Bronze de France, von der eine 1.800 Euro kostet. Ich hätte eigentlich lieber 5 Badezimmer renoviert, sagt Caroline von Kretschmann. Aber mein Team hat mich davon überzeugt, dass das Sommerrestaurant wichtiger ist. Wie bezieht sie ihre Mitarbeiter in kleine und große Entscheidungen ein? Jeden Mittag um 12 Uhr geht sie mit ihren Bereichsleitern die wichtigsten Themen des Tages durch. Was liegt an? Wer kommt zu Besuch? Woran hakt es? Zudem gibt es ein monatliches Meeting sowie eine jährliche Investitionsplanung mit ihren Abteilungsleitern. Hier wird diskutiert. Was ist gerade wichtiger, ein neuer Gasherd in der Küche, eine bessere Klimaanlage oder eben ein Restaurant? Heutzutage ist die Welt so komplex, dass die Intelligenz einer Führungskraft nicht mehr ausreicht, erklärt die Geschäftsfrau. Es geht vielmehr darum, die kollektive Intelligenz des Teams zu mobilisieren. Ich sehe mich als Moderatorin. Das wertschätzende Arbeitsklima kommt offenbar bei der Belegschaft an. Viele Beschäftigte arbeiten seit Jahrzehnten für das Luxushotel. Letzte Woche erst haben wir ein 25-jähriges Jubiläum gefeiert, erzählt Caroline von Kretschmann. Zudem erhält die empathische Chefin viele Bewerbungen von Leuten, die vor allem wegen der familiären Unternehmenskultur im europäischen Hof arbeiten wollen. Ein geschickter Kniff also, um dem Fachkräftemangel in der Hotellerie entgegenzuwirken? So will die Geschäftsfrau das auf keinen Fall verstanden wissen. Wir haben keine Hintergedanken, betont Caroline von Kretschmann, und das spüren die Leute. Kommen denn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Führungsstil zurecht? Was ist mit denen, die sich klare Ansagen wünschen? Natürlich gäbe es Regeln und Vorgaben, sagt die Unternehmerin. Eine gute Führungskultur bedeutet nicht, keine Kritik zu üben oder die Dinge einfach laufen zu lassen. Ein ehrliches Feedback ist sehr wichtig. Natürlich sage ich auch mal, so wie diese Mail verfasst wurde, genügt das nicht unseren Ansprüchen. Dennoch wurde auch schon ihr Vertrauen missbraucht, zum Beispiel als ein Angestellter sie bestohlen hat. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat 800 Flaschen Jim Beam auf Kosten des Hotels zu sich nach Hause bestellt, erinnert sich Caroline von Kretschmann. Dann habe er sie auf dem Schwarzmarkt verkauft. Er hatte richtig kriminelle Energie, das kann man nicht anders sagen. Als das rauskam, hat sie ihn gekündigt. Zweifel, dass sie mit ihrer empathischen und kollegialen Art doch falsch liegen könnte, seien ihr aber nie gekommen. Warum auch? Den Diebstahl deckten ausgerechnet zwei Auszubildende auf, die dem Mann unterstellt waren. Die Azubis waren ihrem Gewissen gefolgt und den Idealen ihrer Chefin.
Es folgt Teams durch Krisen führen. Hotelchefin Caroline von Kretschmann verrät ihre 5 Grundsätze, nach denen sie in schwierigen Zeiten handelt. Ob Corona-Pandemie oder globale Finanzkrise. Der Europäische Hof in Heidelberg hat bereits viele Engpässe überwunden. Die Hotelchefin Caroline von Kretschmann zeigt, wie sie ihren Angestellten Halt gibt und durch schwierige Zeiten führt. Erstens, Präsenz zeigen. Es mag banal klingen, ist aber eines der wichtigsten Grundsätze. Wenn es Probleme in der Firma gibt, sollten Vorgesetzte mehr als sonst für Teammitglieder ansprechbar sein. Der Kapitän oder die Kapitänin muss auf der Brücke sein, sagt Caroline von Kretschmann. Das fördere den Zusammenhalt im Team und helfe, in der Krise Ruhe zu bewahren. Zweitens, Zuversicht ausstrahlen. Caroline von Kretschmann ist überzeugt, die Stimmung der Führung überträgt sich direkt auf die Stimmung des Teams. Deshalb sei es wichtig, trotz Krise Zuversicht auszustrahlen und Chancen zu erkennen. Bricht etwa der Umsatz ein, könne es helfen, nicht den Verlust zu thematisieren, sondern frei werdende Ressourcen für neue Projekte zu nutzen. Wir haben uns zum Beispiel in der Pandemie aufwendig in einen Nachhaltigkeitsprozess begeben und uns Green Sign zertifizieren lassen, erzählt die Hotelchefin. Das ist ein spezielles Siegel für Hotels. Drittens, Lösungen erarbeiten. Caroline von Kretschmann sagt, widerstandsfähige Unternehmen setzen in der Krise auf die kreativen Fähigkeiten der Teammitglieder und schaffen Rahmenbedingungen, damit diese Lösungen für aktuelle Probleme entwickeln können. Das gelinge am besten, wenn man auf bereits vergangene und erfolgreich bewältigte Krisen hinweise. Im Europäischen Hof Heidelberg haben wir beispielsweise im ersten Lockdown ein neues Takeaway-Angebot entwickelt und den Online-Gutscheinshop aufwendig neu gestaltet, sagt die Unternehmerin. Wenn man selbst aktiv wird, ist man in der konstruktiven Urheber und nicht in der Opferrolle. Viertens, ehrlich bleiben. Auch wenn die Lage ernst ist, die Belegschaft sollte von Anfang an offen, ehrlich und transparent eingebunden werden. Wir haben das gesamte Team in den Lockdown-Phasen wöchentlich über unser internes Kommunikationstool oder über Meetings informiert, erklärt Caroline von Kretschmann. Dazu habe auch das Versprechen gehört, niemanden in der Krise zu entlassen. Dank eines eigens dafür aufgenommenen Kredits konnte sie dieses Versprechen halten. Doch Reden allein genüge nicht, warnt die Unternehmerin. Neben der Kommunikation ist entscheidend, dass man das, was man kommuniziert, auch verlässlich umsetzt. Fünftens, Unterstützung anbieten. Krisen können für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Existenzsorgen auslösen. Es ist die Aufgabe der Führung, mit diesen Ängsten und Widerständen verantwortungsvoll umzugehen, sagt Caroline von Kretschmann. Wir nehmen uns Zeit für jeden, hören zu und suchen nach Lösungen. Auch gehen wir aktiv auf Kolleginnen und Kollegen zu, wenn wir das Gefühl haben, ihnen könne es nicht gut gehen und bieten emotionale sowie ökonomische Unterstützung an.
Mein größter Fehler. Sebastian von Bomhardt, 60, Vorstand des Internetdienstleisters SpaceNet und Beamtenkind, wollte im Telefonmarkt mit den Großen spielen und verlor viel Geld sowie sein Vertrauen in den Staat. Aufgezeichnet und gelesen von Andreas Kurz, Impulse September 2021.
Viele meiner Vorfahren waren Beamte. Einer war sogar bayerischer Justizminister. Deshalb habe ich dem Staat sehr vertraut. Man könnte fast sagen, ich war obrigkeitshörig. Also verließ ich mich auf die Ankündigungen der Politiker, als in den 90er Jahren nicht nur der Internet, sondern auch der Telekommunikationsmarkt liberalisiert wurde. Ich wollte Telefonie übers Internet anbieten, was damals noch etwas ganz Neues war. Auf dem typischen grauen Recyclingpapier teilte mir die Behörde mit, dass die Lizenz mehrere hunderttausend Mark kostet. Das war mehr als die Hälfte meiner geplanten Gesamtinvestitionen. Als braves Beamtenkind zahlte ich natürlich. Tatsächlich war ich einer der wenigen, die diese Gebühr entrichteten. Alle anderen Bewerber hatten entweder einen Vorbehalt angemeldet oder gleich geklagt. Ein anderes Unternehmen erstritt ein Urteil, das die Lizenzgebühr für nicht rechtens erklärte. Daraufhin forderte auch ich schriftlich mein Geld zurück. Alles, was ich bekam, war ein Anruf vom Staat. Ein Ministerialbeamter erklärte mir, ich solle meinen törichten Einspruch zurücknehmen. Weil ich ohne Vorbehalt gezahlt hatte, sei der Bescheid rechtmäßig geworden. Ich sei selbst schuld. Das hat mich erschüttert. Wenn der Staat erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat, muss er das Geld doch zurückzahlen. Ich war zu naiv gewesen. Zudem nutzten die übrigen Markteintrittsbedingungen vor allem den Konzernen. Von einer echten Deregulierung konnte keine Rede sein. Ein produktgetriebener Mittelständler wie ich hatte keine Chance. Seitdem halte ich mich aus regulierten Märkten raus, wo der Staat mitmischt, etwa dem Breitbandausbau. Jahre danach habe ich dann gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt und diese gekippt. Das war meine späte Rache.